zum Sonnenuntergang, Delfingruppe, die Fische springen aus dem Wasser, Sonne geht unter und auf einmal fängt der Ozean an zu glühen. Es ist dieses Meeresleuchten durch biolumineszenten Plankton und es war so stark, wie ich es noch nie gesehen habe. Und ich habe mich dann am Boot festgebunden, ein paar Mal durchgeatmet, weil mir schon ein bisschen die Pumpe ging, bin dann aber reingesprungen und das war einfach ein magischer Moment. Irgendwann ist mir klar, ich habe jetzt noch 18% Akku und das entleert sich eh relativ schnell am Ende. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei Nachrichten nach Hause schicken können und dann habe ich keine Kommunikation mehr zum ganzen Rest der Welt. Und dann kam mir dieser eine Gedanke, ein ganz merkwürdiger Gedanke, wo ich dachte, du bist jetzt alleine. In dem Moment, 63 Tage auf dem Ozean, in der Mitte des Atlantiks, war mir klar, jetzt wirst du das wahre Abenteuer erleben. Und dieser Mindset-Shift in diesem Moment hat mich, glaube ich, rübergebracht.
Julen Sanchez hat etwas geschafft, das vor ihm niemand anderes geschafft hat. Er ist die jüngste Person, die alleine mehr als 5000 nautische Meilen auf offener See gerudert ist. Außerdem die jüngste Person, die vom Festland Europas bis zum Festland Nordamerikas gerudert ist. Erster Deutscher, der über den kompletten Atlantik von Festland zu Festland gerudert ist. Jüngster Spanier und Deutscher, der über einen Ozean gerudert ist. Und längste Distanz, die ein Spanier oder Deutscher auf offener See gerudert ist. Und das reicht noch nicht. Außerdem hat er mit 22 Jahren die Diagnose Blasenkrebs bekommen und die Prognose, nur noch ein Jahr zu leben. Und das hat er beides erfolgreich geschafft bzw. bekämpft. Dies ist heute Teil 2 einer spannenden Geschichte, die er in seinem neuen Buch Und dann kam einer, der hat's einfach gemacht, veröffentlicht hat. Das Buch habe ich dir in den Shownotes verlinkt und kann es dir wärmstens empfehlen. Solltest du Teil 1 noch nicht gehört haben, empfehle ich dir, die Folge zuerst anzuhören, da die heutige Folge auf dieser aufbaut. Du findest sie, indem du eine Folge zurückgehst. Heute sprechen wir über den zweiten Teil, wie gesagt, seine Atlantiküberquerung, über die faszinierenden Begegnungen mit Walen und wie er mit diesen mitten im Atlantik geschwommen ist, einem skurrilen Anlanden auf einer Insel mit lauter Milliardären und wie es sich angefühlt hat, nach Monaten auf dem Wasser endlich wieder Land unter den Füßen in Florida zu haben. Und natürlich viel, viel mehr. Es wartet eine spannende Zeit auf dich mit Julen und seiner Geschichte.
Vielleicht die gefährlichste halbe Stunde meines Lebens, da draußen zwischen Wellen zu sein, die, ich will keine Zahlen nennen, das klingt eh übertrieben, wenn man das jetzt sagen würde, aber die Wellen waren einfach so hoch, dass du konntest halt den Himmel kaum sehen. Und es war halt wild. Ich habe immer wieder damit gerechnet, dass wir umgestürzt werden. Ich bin natürlich am Boot festgebunden, damit ich nicht über Bord gehe. Aber wenn ich über Bord gegangen wäre, wäre keine Chance mehr gewesen, wieder auf Bord zu kommen. Und hab's geschafft, unter größter Anstrengung diesen zweiten Seeanker zu befestigen am Boot. Dann ist der auch abgerissen und der Sturm war immer noch im vollen Gange und da war die einzige Option, um das Boot nicht seitwärts in die Wellen driften zu lassen, weil das würde dafür sorgen, dass es ein ums andere Mal wie eine Waschmaschine umgestürzt wird. Die einzige Option war dann rauszugehen und tatsächlich einfach zu rudern in diesem riesigen Sturm, um das Boot halt einfach nicht seitlich in die Wellen reintreiben zu lassen. Und ich kann dir nicht sagen, wie viele Stunden das waren. Es wird auf jeden Fall mindestens noch ein Tag gewesen sein, den ich da einfach nur an den Rudern saß und dachte, es ist gleich vorbei. Aber irgendwann kam die Sonne wieder raus und in dem Moment war klar, boah, wir werden das packen. Und bin da auf jeden Fall mehrere mentale Halbtode gestorben, würde ich mal sagen. Aber nach diesem Moment, nach diesem Sturm, den zu überstehen, war klar, egal was der Atlantik noch bringt, wir werden das auf jeden Fall packen.
Ja, das ist so krass. Also, aber auch so krass gefährlich, ne? Also diese, also ich habe hier vor vielen Monaten einen Gast gehabt, Michael, Folge 220. Der ein oder andere Hörer, der erinnert sich daran, der ist auch Atlantiküberquerung mit einem Segelboot allerdings und auch einer Crew, die alle jetzt, glaube ich, ich erinnere mich nicht mehr so die Riesenerfahrung mit Atlantiküberquerungen hatten und die sind auch in so einen Hurricane gekommen und dann halt auch Notfall abgesetzt und dann irgendwie in der letzten Sekunde noch, ich glaube, auf den Kanaren oder Azoren dann angelandet, bevor halt das Segelboot komplett untergegangen ist oder kurz davor war, unterzugehen. Also das ist schon krass. Mhm. Die hatten auch schon ziemlich Panik. Ich glaube, dein Ding ist halt wirklich noch mal next level, weil du hast ja gesagt, du willst jetzt keine Zahlen nennen, weil man kann es sich eh nicht vorstellen. Das ist halt eben wirklich genau das. Man kann es sich nicht vorstellen, wenn man auf 20 Zentimetern über dem Wasser halt ist und über dir vielleicht zwei Wellen übereinander halt auch sind. Das passiert ja auch oftmals, dass sie sich dann halt eben doppelt so groß werden. Und dann hast du halt eben 9 Meter Wasser. Und also eine Wand mit 9 Metern, das ist ja ein dreistöckiges Haus, weiß ich nicht, vierstöckig, das ist ja mehr. Ja. Das ist ja ein Riesending. Das kannst du dir einfach nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss, außer dass es einfach total verrückt ist. Und dass du dann halt noch draußen dann sitzen musstest und dagegen ansteuern musstest, weil deine Anker halt eben weg waren. Der zweite Anker hat auch die Reling, ne? Die linke Reling halt irgendwie rausgerissen. Da hattest du es halt irgendwie können, dann im Sturm festgemacht gehabt. Und dann treibst du auf diesem Ozean mitten im Nichts und weißt, okay, krass, du hast es also auf jeden Fall geschafft. Du lebst noch, deine Storm, weiblich?
Also für mich ist immer weiblich gewesen.
Okay, Storm. Ja. Du und deine Storm, ihr habt es geschafft, du konntest dann nicht einfach nur an den Kanaren rudern, sondern du musstest dann tatsächlich einen ungeplanten Halt einlegen, um halt erstens wieder einen Anker zu besorgen und natürlich den Schaden, der entstanden ist, zu beheben. Und das hast du dann auf, und das ist nochmal eine krasse Geschichte. El Hierro hast du das gemacht. Und du bist allerdings erstmal an El Hierro vorbei getrieben, weil die Strömung so stark war, dass du halt eben nicht anlanden konntest. Also da warst du doch auch schon wieder total verzweifelt und dachtest so, scheiße, meine Expedition, also ist jetzt, also wenn sie jetzt nicht beim Sturm vorbei war, dann ist sie jetzt auf jeden Fall vorbei. Jetzt muss ich gerettet werden, weil jetzt ist das nächste ist halt Mauretanien.
Ja, ganz surreal. Du hast absolut recht. Also Tage, nachdem man denkt, man hat den tiefsten Tiefpunkt in einem Sturm erreicht, kommt einfach diese aberwitzige Situation. Ich steuere wirklich direkt auf diesen Hafen in El Hierro zu. Wir haben ein Wetterexperten-Team an Land. Wir haben das alles perfekt geplant, aber es gibt keine Garantien auf dem Ozean. Die Strömung ist nicht verzeichnet gewesen. Es war nicht absehbar an diesem Tag, dass ein Windkanal zwischen den relativ hohen Kanarischen Inseln existieren würde. Und auf einmal schieße ich an dieser Insel vorbei. Und ich weiß, wenn ich diesen Hafen nicht erreiche, ich kann nicht ohne Seeanker, ohne Sicherheitsequipment den ganzen Atlantik überbrücken. Sprich, wenn ich diesen Hafen verpasse, muss ich mich von der Seenotrettung retten lassen. Mein Boot ist weg. Die sechsstellige Summe ist weg, die 3,5 Jahre Vorbereitung sind weg. Im Endeffekt, verzweiflungsmäßig war das sogar noch ein tieferer Tiefpunkt als der Sturm, weil der Sturm war einfach, du musstest in dem Moment handeln, du musstest das tun, was am besten ist, du musstest irgendwie zusehen, wie du die nächsten paar Sekunden klarkommst. Aber in dem Moment war einfach klar so, wenn das jetzt nicht klappt, das ist das Ende. Und das wäre das unrühmlichste Ende, glaube ich, gewesen, was ich so eine Expedition, vor allem nachdem wir den Sturm überstanden haben, hätte vorstellen können. Und dann habe ich El Hierro tatsächlich um ganze 10 Seemeilen am Ende verpasst. Und man muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, 32 Stunden am Stück gerudert, beide Hände an einem Ruder, das andere Ruder eingeholt, um wirklich irgendwie diesen Cut zu El Hierro zu machen und keine Chance gegen diese Strömung. Sprich, ich war schon 10 Seemeilen weiter im offenen Ozean drin und eigentlich war in dem Moment klar, entweder ich ruder jetzt ohne Sicherheitsequipment über den ganzen Atlantik, was mit Sicherheit nicht funktionieren wird, weil schon nach ein paar Tagen so ein fetter Sturm, was wird in 100 weiteren Tagen noch an Stürmen auf mich warten? Oder ich bin jetzt einfach ganz stur und ruder immer weiter zurück zur Insel und hoffe halt auf ein Wunder. Und das war dann meine Entscheidung. Und wie durch ein Wunder ist natürlich kein wirkliches Wunder, weil es schon Sinn ergibt. Es gibt einen Windschatten dieser Insel. Natürlich, die Vulkaninseln der Kanaren sind relativ hoch. Sprich, zwischen den Inseln entstehen Windkanäle, wo sich der Wind absolut beschleunigt, die Strömungen auch.
Du hast halt El Teide und dann hast du halt Hierro, das sind ja alles Vulkaninseln. Und natürlich, du hast auf dem offenen Ozean diese krassen Winde, die sich dann durch diese Erhöhungen halt durch so einen Kanal drücken und dich halt eben da mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, obwohl du keine große Fläche halt hast, aber es reicht ja, da durchpushen.
Ja, die schießen dich da durch. Aber das Verrückte ist tatsächlich, dadurch, dass es halt diesen Kanal gibt, gibt's ja auch einen Windschatten dieser Insel. Und auf einmal, und das ist wirklich unfassbar, von meterhohen Wellen und wilder Strömung und Kampf, bist du auf einmal auf einem See. Also spiegelglatte Oberfläche. Du könntest da reinschauen und dich perfekt widerspiegeln. Einfach, weil es gibt keinen Wind mehr, es gibt keine Strömungen mehr, dort sind keine Wellen. Und in dem Moment, als ich es dahin geschafft habe, war mir klar, oh mein Gott, ich werde tatsächlich es schaffen, El Hierro, obwohl ich schon 10 Meilen vorbei bin, nochmal zurückzurudern, diesen Hafen in La Restinga im Süden von El Hierro anzusteuern und habe das dann tatsächlich mit den letzten Körnern irgendwie geschafft. Dort haben wir über mein Team einen Kontakt gehabt. Dort ist eine große Fischer, vielleicht auch ein Insider-Tipp für viele Leute, die die Kanaren bereisen wollen. Das ist so eine, ich würde mal behaupten, Sailpacking-Community. Also viele Reisende mit ihren Segelbooten liegen da vor Ort, eine sehr, sehr coole Community, die mich aufgenommen hat, mir geholfen hat. Wir haben den Schaden am Boot repariert. Tatsächlich war das an Weihnachten, am 24.12. Aber ich musste mich wirklich danach richten, was die Wetterbedingungen machen. Und am 24.12. sah es wieder so aus, als könnte ich in den Ozean stechen. Und ja, dann ging es mit Weihnachtsplätzchen, die da frisch für mich gebacken wurden, wieder ins Ozeanruderboot, in Storm hinein in die Kabine. Hab mich fertig gemacht und bin dann zum zweiten Mal abgelegt. Dieses Mal aber mit einer tiefen Entspanntheit und einem absoluten Gewissen, wir werden das bis ans andere Ende schaffen. Und von den Kanaren wurde es dann mit jedem einzelnen Tag ein bisschen wärmer. Also man muss ehrlich sagen, von Portugal bis zu den Kanaren, das klingt für uns in Deutschland, klingt super warm. Ist es nicht. Das Wasser ist super kalt. Ich habe die Sonne fast gar nicht gesehen. Sprich, keine Sonne, keine Solarenergie über meine Paneele. Sprich, ich kann kein Salzwasser aus dem Meer filtern. Das heißt, ich hatte eigentlich kein Wasser, was ich trinken konnte, außer ich habe es mit der Hand selber gepumpt. Das war auch eine Riesenherausforderung direkt am Anfang. Aber diese Herausforderungen am Anfang haben dann ab den Kanaren mich wirklich diese Reise sowas von auch genießen lassen. Also meine Hände waren natürlich roh, mein Rücken hat wehgetan, mein Hintern. Ich konnte mich kaum noch draufsetzen wegen den ganzen Stunden an den Rudern. Aber auf einmal, es wurde warm, es sind riesige Fische, Dorados waren das, aus dem Wasser gesprungen jeden Abend. Diese Gruppe von so 10, 15 Dorados hat mich wirklich von El Hierro bis auf die Höhe von Puerto Rico begleitet. Diese Fische waren jeden einzelnen Tag am Boot. Es war auch dieselbe Gruppe, was man an der Bissverletzung eines Fisches erkennen konnte. Und die Artenvielfalt wurde immer mehr. Auf einmal gab es Delfingruppen bis zum Horizont, Walbegegnungen so im 10-Tages-Rhythmus, also bestimmt so 14 Walgruppen insgesamt gesehen, Meeresschildkröten, dann doppelte Regenbögen. Auf einmal bist du so weit vom Festland weg, dass der Sternenhimmel so klar ist, wie man es vielleicht nur sonst in Wüsten oder im Outback in Australien vielleicht mal sehen würde. Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben bemerkt, was man an Land sonst selten sieht, dass die Sterne gar nicht weiß sind, sondern dass sie auch in bläulich, rötlich, in verschiedenen Farben leuchten, was mir gar nicht klar war. Also man konnte sich da schon gut im Sternenhimmel auch verlieren. Und dann war es wirklich eine Woche, nachdem ich von El Hierro gestartet bin, kam einer der besondersten Momente der ganzen Reise. Es war Neujahr und wie auf Kommando zum Sonnenuntergang, Delfingruppe, die Fische springen aus dem Wasser, Sonne geht unter und auf einmal fängt der Ozean an zu glühen. Es ist dieses Meeresleuchten durch biolumineszenten Plankton. Und es war so stark, wie ich es noch nie gesehen habe. Und du kannst dir vorstellen, es sind immer zwei Ruder im Wasser. Das heißt, die Ruderblätter bewegen ja die Partikel im Ozean. Und das heißt, ich hinterlasse halt immer eine goldene Spur im Wasser. Und ich habe dann immer härter gerudert, um den Ozean mehr zum Leuchten zu bringen, bis gefühlt es ungefähr Mitternacht war. Und ich dachte so, boah, okay, ich muss jetzt hier reinspringen. Also der Ozean ist natürlich stockdunkel, komplett schwarz. Es gibt kein Leben um dich herum, also kein menschliches Leben zumindest. Aber diese Verlockung war zu groß. Ich habe mich dann am Boot festgebunden, ein paar Mal durchgeatmet, weil mir schon ein bisschen die Pumpe ging. Hinsichtlich, also wenn ich da im Wasser glühe, dann sieht mich natürlich auch jedes Meereslebewesen. Bin dann aber reingesprungen und das war einfach ein magischer Moment. Also könnte man sich eigentlich nicht besser ausmalen, ne? Weil wir haben ja auch das Glühen an Silvester und bei mir hat dann der Ozean geglüht. Ich habe selber wie so ein Avatar geglüht, bin durchs Wasser geschwommen, habe mich von Storm so ein bisschen hin und her treiben lassen, angebunden an sie natürlich. Und dann, da kommen wir noch zum weiteren Song, den ich auch sonst in meinem Leben eigentlich fast nie höre, aber es war America von Razor Light, heißt die, glaube ich, ne? Razor Light. Und in dem Moment, es war einfach so für mich, keine Ahnung, Gefühl, so Schicksal. Da wurde mir erstmal so klar, nächster Stopp Nordamerika. Es wird einfach, ich werde jetzt einfach bis nach Nordamerika rudern. Und das ist ja eine Strecke von 9000 Kilometern. Das war unfassbar.
Das ist wirklich richtig geil. Also ich erinnere mich an diese Szene im Buch und also ich kann es mir einfach so richtig gut vorstellen. Vor allem, weil du ja halt auch, du hast, glaube ich, auch ein Hai an einem Tag mal gesehen, der so ein bisschen hinter dir hergeschwommen ist, eine Zeit lang und so. Und ja. ist das auch das erste Mal gewesen, dass du dann tatsächlich schwimmen warst, ne?
Ja, genau. Also der Plan ist eigentlich, einmal die Woche ins Wasser zu springen, wenn die Konditionen das erlauben. Und das ist nicht oft so, dass die Konditionen so still sind, dass man wirklich ins Wasser springen kann, ohne da zu riskieren und dem Kopf sich am Boot irgendwie auszunocken. Das ist natürlich das Worst-Case-Szenario. Dazu kommt, der Ozean war bis Portugal so wild, dass ich kein einziges Mal ins Wasser springen konnte. Die Frage ist, warum sollte man ins Wasser springen? Ist natürlich ein bisschen unsicher. Aber es setzt sich so viel Plankton an der Unterseite des Bootes fest, wenn du mit 4 km/h ruderst und das dich um 1 km/h langsamer macht, was es tut, dann brauchst du natürlich etliche Tage länger, um auf der anderen Seite anzukommen. Sprich, du hüpfst dann mit einer Taucherbrille, Badehose und einem Eiskratzer in den Ozean und dann kratzt du die Unterseite von Storm wieder frei, um danach wieder schneller unterwegs zu sein. Aber wie du schon gesagt hast, dann ab und zu, es waren in erster Linie Delfine und Wale, aber gerade wenn dann mal Haie oder ich habe auch einen riesigen Marlin gesehen, also die sind, glaube ich, jetzt nicht hochaggressiv, aber die haben ja einen Speer, der bestimmt einen Meter lang ist. Der war bestimmt auch 4 Meter groß, halbe Tonne gewogen, also beeindruckend große Tiere. Da überlegst du dir natürlich zweimal, ob du dann da reinhüpfst. Aber ich würde behaupten, jedes Mal, wenn du im Wasser drin bist, ist schon ein aufregender Moment. Aber wenn du dann mit Taucherbrille in dieses unendliche Blau schaust, das ist unfassbar, weil du kannst so weit gucken. Also, das hätte ich niemals für möglich gehalten, aber du kannst wirklich, wirklich, wirklich weit gucken. Also, es hätte ich selber nicht gedacht, dass das so beeindruckend und so schön sein könnte. Und Gott sei Dank kam es einmal wirklich zusammen, dass ein relativ ruhiger Tag war, gepaart mit einem Walbesuch. Es waren zwei Minkwale, heißen Zwergwale, die sind dann
wollte ich gerade hinaus, ja.
Ja, die sind nicht so zwergartig, die sind schon auch so ihre 6-7 Meter lang, aber vergleichsweise klein für einen Wal. Und die waren einfach neugierig, die waren dann knapp 2 Stunden beim Boot, sind unterher durchgetaucht, haben sich teilweise sogar mal dran geschuppert. Die waren wirklich so nah, dass man die auch theoretisch mit der Hand hätte anfassen können. Aber irgendwann dachte ich mir, komm. So, ich habe zwar auch guten Respekt vor denen, aber die wahrscheinlich auch vor mir. Bin dann mal reingehüpft und das war ganz süß. Die Wale sind dann auch wiedergekommen, aber halt eben genauso wie ich, so von wegen, ja, wir bleiben mal ein bisschen auf Abstand, schauen mal, was dieses Lebewesen da drüben so macht. Und haben sich dann nicht mehr großartig angenähert, aber die dann einfach mit der Taucherbrille frei im Ozean schwimmen zu sehen, das war einfach ein Traum.
Ja, das ist echt gigantisch. Also du hast ja auch wirklich, du hast ja gesagt, so im 10-Tage-Rhythmus hast du die Wale gesehen. Und es gibt ja auch einen Moment, wo der Wal tatsächlich auch echt ein bisschen scary nah war und ein bisschen scary halt auch sehr, sehr interessiert an dir war, ne?
Absolut. Also das war auch das einzige Mal, dass ich einen Buckelwal gesehen habe, der nochmal ein großes, großes Stück länger ist. Also
ja.
Mein Boot ist so um die 7 Meter, der Wal war doppelt, also so 13, 14 Meter vielleicht lang. Und wie das immer mit so Geschichten
ist. Es gibt ja auch Stories, wo die halt auf so ein Boot draufspringen, ne?
Ja, genau. Die Buckelwale sind auch die gerne aus dem Wasser springen und diese riesigen Platscher und Fontänen machen. Auf jeden Fall. Wie das immer ist bei so Geschichten, es ist 3 Uhr nachts, also ich komme gerade von meiner Nachtschicht zurück in die Kabine, höre draußen so ein Rauschen und ein Rauschen dieser Art ist nie was Gutes, weil das bedeutet, dass die Wellen wieder brechen und in der Regel bricht so eine Swell ja nicht in der Mitte des Ozeans, außer die wird vielleicht vom Wind übergetippt oder es sind Kreuzwellen oder sowas in der Art, Aber ich dachte mir so, verdammt, es ist 3 Uhr, ich muss schlafen, ich bin total übermüdet. Wahrscheinlich auch ein bisschen Sleep Deprivation schon dabei. Und guck dann wieder aus der Luke raus, halte die Luke wie so ein Schutzschild auch vor mich und krieg erstmal einen vollen Schwall Wasser ins Gesicht und denk so, oh nein, ey, die Wellen sind wieder unberechenbar. Wahrscheinlich können wir jetzt von einer Seite auf die andere geschwappt werden oder geschubst werden, bis ich dann bemerke, das sind gar nicht Wellen, das ist das Blowhole von einem Wal. Der Wal hat eine Wasserfontäne direkt neben meinem Boot gemacht, also so einen Meter, die mir auch direkt ins Gesicht dann geflogen ist. Und für so einen ganz abstrakten Moment habe ich nur so eine weiße Form im ganz schwarzen Ozean gesehen. Du musst bedenken, ich habe dann Kopftaschenlampen da reingeleuchtet und es sah halt aus wie die Unterseite von so einem Segelboot, was da Kopf über dem Wasser hing. Und ich dachte so, Gottes Willen, wir kollidieren, bis mir klar wurde, Moment, das ist die Unterseite von einem Wal. Und dieser Wal, der hat mich einfach als Spielzeug betrachtet. Der hat dann angefangen, gegen das Steuerruder, was wie eine Finne unter dem Boot drunter ist, um zu lenken, wenn ich rudere, hat angefangen, dieses Steuerruder immer stärker zu rammen. Und irgendwann wurde so stark gerammt, dass auch der Autopilot, der damit am Boot verbunden ist, dann abgerissen ist tatsächlich, sodass ich dachte, um Gottes Willen, der hat so viel Kraft, dieser riesige Wal. Ich muss irgendwie versuchen, dass der das Interesse hier an uns verliert. Weil wie du gesagt hast, wenn der irgendwie aufs Boot draufspringt, dann brechen wir natürlich durch und sind passé. So gesehen habe ich alle Elektronik erstmal abgestellt. Es war stockdunkel und ich wusste in dem Moment, A, es ist die faszinierendste Tierbegegnung meines Lebens. B, es könnte halt auch das Ende dieser Reise sein, so gesehen. Es war halt Aufregung, Freude und Aufregung komplett so, verschon uns bitte. Und der Wal war eine ganze Weile da. Der hat dann sich irgendwann gelangweilt, nicht mehr zu rammen und hat dann angefangen, wirklich das Heck des Bootes aus dem Wasser zu heben. Also meine Kabine ist am Bug und das Heck war dann einen halben Meter, einen Meter aus dem Wasser. Wir sind dann seitlich wieder ins Wasser gefallen. Der Wal hat einfach angefangen, damit zu spielen. Und ich sitze in der Kabine und werde hin und her gerollt und denke mir so, Gottes Willen. Also lass uns die Geschichte überstehen, dann haben wir eine großartige Geschichte zu erzählen, aber bitte verschon uns. Und das war in einer Zeit, wo das Boot ein bisschen lädiert war sowieso, so gesehen, mir ging
du schon. Du hattest da schon ein Leck, ne?
Das Boot hatte ein kleines Leck zwischendurch. Tatsächlich habe ich es nie gefunden, weil es so klein war und es auch schwer ist, das aus dem Wasser aus zu finden, wenn man wirklich mit Taucherbrille im Wasser drin ist. Es ist aber beständig Wasser reingelaufen, was mir auch das mental ein bisschen schwer gemacht hat, weil du natürlich immer Angst hast, dass was passiert. Also rein kognitiv weißt du, dass das Boot nicht durch ein vollgelaufenes Compartment untergehen kann, aber deine Emotionen sagen dir halt trotzdem immer vorm Schlafengehen so, Gottes Willen, wo ist die Rettungsinsel, wo ist dein GPS-Tracker für dich, also für deine Rettungsweste und so weiter. Und es waren schwierige Wochen. Das waren, würde ich sagen, neben dem Sturm die schwierigsten Wochen auf dem Ozean. Und nachdem der Wal uns dann verschont hat, ist er weggeschwommen, wird ein paar hundert Meter weg gewesen sein und hat dann einen riesigen Sprung gemacht. Den konnte ich nicht sehen, weil es dunkel war, aber ich habe das Klatschen gehört, das klang, als hätte jemand eine Handgranate ins Wasser geworfen. Das nochmal irgendwie diese Größe des Wales ins Verhältnis setzt. Aber ja, auch ein guter Abschied war. In dem Moment war klar so, wir packen das, aber jetzt bitte nicht noch weitere solche Erlebnisse.
Das ist wirklich, das ist schon auch echt irre, ne? Ich meine, wir reden gerade seit über einer Stunde über diese ganzen krassen Erlebnisse und jedes Mal denkst du so, okay, das war's jetzt doch. Also das, also so viele Erlebnisse verkraftet doch auch einfach niemand. Wie sehen deine Hände jetzt aus? Wie rau sind deine Hände nach immer?
Also ich muss erstmal sagen, es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie gut sich der Körper erholen kann. Also meine Hände sind verhältnismäßig normal mittlerweile, würde ich sagen. Aber was auch beeindruckend ist, ist, wie
kann
meine
man,
Hände sich
kann das angepasst haben. Kannst du die zeigen? Kann man sie sehen? Das ist
eigentlich ganz normal, okay. Gerade.
Also ich meine, du bist ja jetzt auch viele Monate nach deiner Tour, aber ich hab tatsächlich schon Hände gesehen von Ruderern, die halt Atlantiküberquerungen gemacht haben. Ja. Das ist schon echt krass.
Ja, die Hände waren total zerfetzt, um ehrlich zu sein. Also was mich gerettet hat, ich habe so ein eigenes Balm aus Bienenwachs und Olivenöl gemacht, das wirklich jeden Tag konsequent auf die Hände geschmiert. A, um einmal halt auch die Feuchtigkeit von den Händen fernzuhalten. B, um halt nicht komplett an den Rudern die Hände aufzuschrappen. Hat natürlich begrenzt geholfen. Aber was verrückt ist, ich hatte so viel Hornhaut, dass die Hornhaut angefangen hat, sich so zu formen, dass ich dass die Ruder, das ist quasi natürliche Ruderhaltung in der Hände. Also die Hornhaut war bestimmt an manchen Stellen, stand die einfach 1,5 Zentimeter von meinem Finger ab, so dass ich quasi das Ruder da dran klemmen konnte, weil das Ruder hat natürlich die Haut so geschoben, dass die halt genau in dieser Position, das ist ungefähr, ich weiß nicht, wie man es nennt, den Knöchel von den Fingern in der Mitte, auf der Innenseite, da war einfach so viel Hornhaut, dass sie quasi schon von alleine das Ruder so ein bisschen gehalten haben. Und die Hände haben natürlich eine absolute Abreibung erlitten, aber ich würde behaupten, das wäre sogar noch schmerzhafter der Hintern, weil du den ganzen Tag auf einem Rudersitz sitzt. Ich habe den mit Schafsfell und speziellen Kissen gepolstert gehabt, was zum Teil geholfen hat, aber dann halt auch einfach die Rückenschmerzen, die du konstant hast, weil das ist ja nicht Rudern auf einem flachen Gewässer, es ist Rudern und das Boot bewegt sich die ganze Zeit von links nach rechts. Manchmal ruderst du auf der einen Seite auf der Höhe vom Wellenkamm, dann im Wellental. So gesehen, ja, es war schon ein großer Abnutzungskampf. Und als ich ankam, war wirklich die Frage, bin ich gerade in der Form meines Lebens, weil ich jetzt 4 Monate jeden Tag 15 Stunden gerudert bin, oder bin ich in der schlechtesten Form meines Lebens, weil ich etliche Kilo verloren habe, keine Muskelmasse mehr übrig habe, abgemagert bin wie sonst was. Und ich würde sagen, es war so ein bisschen von beidem.
Das ist auch interessant, weil du abgenommen hast, obwohl du 600.000 Kalorien dabei gehabt hast. Ne? Es gibt diese eine Szene im Buch, wo du erklärst, dass du halt in Portugal im Supermarkt bist und für 400 Euro so einen ganzen Einkaufswagen mit Schokoriegeln kaufst und alle so, auf welchen Kindergeburtstag gehst du denn jetzt gerade? Oder was hast du denn damit vor? Und du so, nee, ich paddel jetzt mal rüber nach Florida. Du hast auch so diese Expeditionsnahrung, diese extra kalorienreiche Expeditionsnahrung dabei gehabt und trotz all diesen Kalorien und dieser krassen Anstrengung hast du abgebaut, ne?
Ja, absolut. Also wie du sagst, es waren glaube ich 4 Expeditionspackungen a 1000 Kalorien. Das war meine Basis. Das waren die Basiskalorien pro Tag, also schon mal 4000. Dann den Einkauf, den du in Portimao beschreibst, das war wirklich nur, die Schokolade war wirklich nur da, weil sie einfach gut schmeckt und weil sie Kalorien hat. Und dann davon gab es auch eine ganze Menge Sachen, wo du einfach sagst, Hauptsache Kalorien, weil ich eh im Defizit sein werde. Dann hatte ich 25 Kilogramm Erdnussbutter dabei, davon war ein 10 Kilo Fass Erdnussbutter, also wirklich ein 10 Kilo Fass Erdnussbutter. Das sieht so aus, wie wenn man im Baumarkt so ein Fass mit Farbe kauft. Und Ich habe das alles weggesnackt tatsächlich. Dann dazu auch vielleicht gar nicht so unwichtig, so Kleinigkeiten wie so mal ein Kaugummi oder einfach irgendwelche Flavors, weil wenn du den ganzen Tag ruderst, du machst Sport, du bist im Salzwasser, was hast du dann auf einmal für einen Geschmack in deinem Mund? Alles ist natürlich salzig, du bist ständig dehydriert. Sprich, es gab auch einfach ein paar Sachen, die einfach lecker geschmeckt haben. Aber am Tag habe ich, und das ist eine Mindestanzahl, 7000 Kalorien gegessen. Und mit Sicherheit 10.000, 12.000 verbrannt.
Wow. Also, das ist, also ich meine, ich mach viel Fahrradtouren, so Bikepacking. Und also ich verbrenne halt schon auch mal so 6.000, 7.000 an einem Tag. Schaffe ich wohl auch. Aber die, also 10.000 bis 12.000, das ist schon echt krass. Und klar, verständlich. Ich meine, wenn du 15 Stunden am Tag paddelst und dann auch noch so wenig Pause und dann halt auch so wenig Schlaf, auch, also das ist einfach für den Körper und für den Geist schon auch echt irre, was das für eine, was du da ausge, oder was du da einfach erlebst, ne, also du weißt, was ich meine, also das ist total krass. Und wir haben jetzt tatsächlich seit den Kanaren nur über die Highlights gesprochen. Man darf dabei nicht vergessen, dass Stürme nicht aufgehört haben. Ne? Also das kam immer noch alle paar Tage dazu, dass ein krasser Swell dazu kam, dass Sturm aufkam und dein Handy komplett aufgegeben hat, du gar keine Kommunikation nach außen hattest, du gar nicht mehr wusstest, wie die Wetterbedingungen waren, es nach wie vor halt irgendwelche, dein AIS irgendwie ausgeschlagen hat, weil irgendwelche Schiffe in der Nähe waren. Das sind so diese kleinen Dinge, die jetzt gerade noch so wegfallen, die aber auch noch alle stattgefunden haben.
Ja, also wie du sagst, das mit dem Handy, das hätte ich mir niemals ausmalen können. Also du musst bedenken, ich habe wirklich alles in vierfacher Ausführung mitgenommen. Ich habe 4 Handys dabei gehabt. Also 4 Handys, 4 wasserdichte Handys in wasserdichten Behältern. Und man unterschätzt einfach total, was die Kraft des Ozeans ist, wie der es halt auch Elektronik zerfrisst. Die Handys waren wichtig, weil ich die mit einem Satellitengerät paaren konnte und über den Satelliten dann Kontakt zu meinem Wetterexperten und zu meinem Team an Land, auch zu meiner Familie und auch zu all den Leuten, die das über die sozialen Medien oder über meine Webseite verfolgt haben. Da wurden ja immer alle paar Stunden eigentlich GPS-Signale geschickt, sodass man es in Echtzeit verfolgen konnte. Und dann kommt dieser Moment. Ich hatte gerade meinen 26. Geburtstag in der Mitte des Atlantiks gefeiert. Anfang Februar war das, auf dem Wasser. Und ich komme, glaube ich, gegen Abend in die Kabine zurück rein und will mein Handy aufladen und es lädt nicht mehr. Ich denke so, oh Gottes Willen, so, das ist mein letztes. Es sind schon 3 Handys kaputt gegangen. Ich habe es schon aufbewahrt in dreifacher wasserdichten Taschen und es lädt nicht mehr. Und dann alles versucht, es in Reis getan, die Anschlüsse getauscht, die Kabel getauscht und irgendwann ist mir klar, ich habe jetzt noch 18% Akku. Und das entleert sich eh relativ schnell am Ende. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch 1-2 Nachrichten nach Hause schicken können. Und dann habe ich keine Kommunikation mehr zum ganzen Rest der Welt. Und in dem Moment habe ich mich rausgesetzt. Es war ein Tiefpunkt. Mir war klar, verdammt, jetzt wird's richtig schwer, weil ich weiß nicht mehr, wo ich reinrudere. Ich kann Stürmen nicht mehr präventiv ein bisschen ausweichen. Vor allem der letzte Teil mit den Bahamas, das ist ein Archipel mit über 400 Inseln, mit Sandbänken, Riffen, Schiffswracks, Felsen, allen möglichen Sachen. Ich werde keine einzige Guidance haben, ich muss das alles alleine bewältigen. Und da war mir in dem Moment echt ein bisschen bange, aber ich dachte, boah, ob das klappt, keine Ahnung. Ich saß dann draußen und dann kam mir dieser eine Gedanke, ein ganz merkwürdiger Gedanke, wo ich dachte, du bist jetzt alleine. Und dann musste ich irgendwie grinsen, weil mir eingefallen ist, Moment, ich bin 63 Tage hier alleine gewesen. Alles, was ich hatte, war eine Nachricht am Tag von meinem Wetterexperten und einmal die Woche hat mein Bruder all die Supportnachrichten von meinen Freunden in einer E-Mail weitergeleitet. Da habe ich dann gehört, wie die Story auch Wellen geschlagen hat, ganz weit entfernt, wo Leute das unterstützt haben, die ich vorher gar nicht kannte, die sich davon inspiriert gefühlt haben. Das hat mir eigentlich immer viel Kraft gegeben. Das war auf einmal weg. Aber dann halt zu denken, jetzt bin ich alleine, nach 63 Tagen, wo ich eigentlich schon allein auf dem Ozean war, ich musste in dem Moment einfach lachen und dachte so, was ist denn mit dir? Also klar bist du alleine, aber du warst die ganze Zeit auch alleine. Also es wird sich was ändern, aber du wolltest doch dieses Abenteuer haben. Und für mich das Wort Abenteuer bedeutet, keine Sicherheiten zu haben und nicht den Ausgang vorher zu wissen. Und in dem Moment, 63 Tage auf dem Ozean, in der Mitte des Atlantiks, war mir klar, jetzt wirst du das wahre Abenteuer erleben. Und dieser Mindset-Shift in diesem Moment hat mich, glaube ich, rübergebracht. Weil ab diesem Moment habe ich es einfach genossen und gesagt, weißt du was, das ist jetzt das wahre, wahre, wahre Abenteuer. Und all die verrückten Sachen, die dann passiert sind, die sind dann auch wirklich erst angekommen, als ich angekommen bin, durch Erzählungen, aber dann bist du halt wirklich mit deinen Dorados, mit der Dorado-Gruppe, die mich verfolgt hat und all den Lebewesen und meinem Boot komplett alleine auf dem Ozean. Und das war eine sehr besondere Erfahrung.
Das ist, glaube ich, das ist schon auch echt was Besonderes. Du hattest ja dann ein Problem mit dem Handy, genau. Und dann war auch die Frage, brechen wir jetzt hier ab im Sinne von aussteigen geht natürlich nicht. Also fahren wir jetzt einfach nur nach Antigua, das wäre der kürzeste Weg und dann ist da die Reise vorbei, weil von Antigua kannst du nicht Richtung Norden rudern, was dein Ziel ja war, Florida. Dann gab es ja, die Option Puerto Rico als Plan B oder halt eben direkt nach Florida zu paddeln. Wie hast du dich entschieden?
Puerto Rico wäre eine sinnvolle Option gewesen. Ich glaube, das sagt schon viel über meine Entscheidung aus. Es wäre sinnvoll gewesen, A, weil ich Spanisch spreche, B, weil es auf dem Weg liegt, C, man hätte nochmal ein neues Handy sich kaufen können, man hätte ein paar Sachen reparieren können. Aber ich glaube, was am meisten dagegen gesprochen hat, war einfach der Zustand meines Bootes in dem Moment. Storm war nicht im besten Zustand, also sie war natürlich eine ganze Weile schon im Wasser, wir waren auch vorher in der Marina schon 2 Monate im Wasser, sie hatte ein Leck, wir waren in einem Moment, wo ich gesagt habe, wenn wir jetzt an Land gehen, dann sind wir nicht morgen wieder auf dem Wasser, weil dann sind wir erstmal in einem Moment, wo wir eine Menge Reparaturen machen werden. Bis die Reparaturen gemacht sind, ist Hurricane-Saison, dann werden wir auch nicht auf dem Wasser sein. Und selbst wenn wir in Puerto Rico an Land gehen, müssten wir durch den alten Kuba-Kanal rudern. Und der alte Kuba-Kanal, der ist, ich will keine falschen Angaben nennen, aber ich würde mal so behaupten, zwischen 15 und 20 Seemeilen breit. Das reicht natürlich allemal für ein 1,50 Meter breites Ruderboot, aber es gibt überhaupt keinen Handlungsspielraum, wenn das Wetter so oder so ist. Ich hatte keinen Wetterexperten, hätte den vielleicht zu dem Zeitpunkt dann wieder aktivieren können, aber trotzdem nichts machen können. Wenn da jetzt ein Sturm von Norden runterzieht, wäre ich einfach auf die Felsenküsten, auf die Riffe Kubas getrieben worden. Eventuell hätte ich das Boot verloren. Und für mich war klar, wenn ich das jetzt mache, ich ziehe es in einem durch. Und ich werde eine nördliche Route angehen. Ich werde die alleine machen, habe dann wirklich wochenlang in den wenigen freien Minuten auf See nach meinen harten Ruderschichten angefangen, den Kartenplotter zu studieren und zu schauen, welche Routen könnte man durch die Bahamas wählen. Habe mich dann für die Bahamas entschieden und bin ein bisschen überrascht worden, wie schwierig das tatsächlich war.
Eine Route, die vor dir auch nur ein Pärchen aus Südafrika erfolgreich gepaddelt ist, ne?
Genau, also im Endeffekt, das war wirklich etwas Besonderes. Es war die erste Person, die jemals durch die Bahama-Bank alleine durchgerudert ist, in einem Ruderboot. Und die Bahama-Bank, das sind so besondere Gewässer, die sind so türkis, die kannst du selbst als Astronaut aus dem Weltall erkennen. Auch natürlich, weil diese türkisen Gewässer so breit sind. Also es sind teilweise hunderte von Kilometern, wo die Gewässer so sind. Auf einmal waren riesige Meeresschildkröten da, ich habe Flamingos gesehen, eine ganze Menge Haie. Im Ozean habe ich, glaube ich, nur 2-3 Haie gesehen. Auf einmal waren Gruppen von 20-30 Haien um das Boot herum. Und ich habe mich für diese Route entschieden, obwohl dort viele Felsen sind, Sandbänke sind, teilweise, wie gesagt, gestrandete Schiffe, sogar abgestürzte Flugzeuge, Riffe. Man muss natürlich bedenken, beim Rudern, du ruderst in die Richtung, in die du nicht schaust. Du schaust ja rückwärts, du ruderst in eine Richtung, wo du nicht vorausschauen kannst. Sprich, es war wirklich akribisch geplant, nach Koordinaten. Die habe ich mir auf den alten Packungen vom Expeditionsessen alle aufgeschrieben, die Koordinaten, und dann absolut brutal nach Koordinaten gerudert. Alle 3 Sekunden, oder alle 3 Ruderzüge einmal kurz aufgestanden, selber visuell nochmal geschaut, ob das da wirklich nichts ist, weiter gerudert. Und das ging wirklich Tage so, schlaflose Tage, in denen ich durch die Bahamas durchgerudert bin. Es war natürlich ein absoluter Traum, wie schön das ist. Das Blöde ist nur, ich war 130 Tage unterwegs zu dem Zeitpunkt. Und es war noch ein einziger Tag, bis ich das Festland Nordamerikas erreiche. Aber wie das so oft im Leben ist, die schwierigste Herausforderung liegt halt direkt bevor wir das Ziel erreichen. Und in diesem Fall war es halt wirklich sogar eine Naturschwierigkeit. Es ist der Golfstream, eine Strömung, eine der stärksten Strömungen in der ganzen Welt, die mit bis zu 5-6 Knoten nach Norden zieht und die halt wirklich schwer ist zu passieren in einem Ruderboot, mit dem du halt 2,5-3 Knoten ruderst. Sprich, ich brauchte noch eine Wettervorhersage und habe mir da eine Insel ausgeguckt, die letzte Insel vor dem Golfstream, habe die angerudert und habe nach einer Wettervorhersage gefragt. Und ich denke, das wird wahrscheinlich auch ganz interessant sein, das im Buch zu lesen. Bin dann durch absoluten Zufall auf einer der 10 exklusivsten Privatinseln der ganzen Welt gelandet. Und war auf einmal unter Milliardären und den Superreichen der Vereinigten Staaten. Den Menschen, die wahrscheinlich am wenigsten mit einem Zero-Emission-Traveler im Ruderboot zu tun haben in ihrem Leben. Aber das waren die ersten Menschen, die ich dann gesehen habe, bevor ich einen Tag später in den USA angekommen bin.
Das ist so krass. Wie war das, wieder unter Menschen zu sein und dann halt auch diese Menschen? Also erstens haben die dich ja wahrscheinlich angeschaut wie ein Alien, nachdem du halt eben so lange auf dem Atlantik warst. Was ist das für ein Gefühl gewesen?
Ganz merkwürdig, weil normalerweise leben diese Menschen in einer Bubble, wo wir die wahrscheinlich niemals treffen würden. Andererseits, diese Menschen würden natürlich auch niemals Reisende wie uns treffen. So gesehen, das war so ein bisschen Abschnuppern erstmal. Aber die Leute, das ist das Verrückte, die haben mich eigentlich eher begrüßt wie so ein Rockstar. Obwohl ich natürlich im Vergleich zu den Leuten vielleicht noch einen zweistelligen Betrag auf dem Konto hatte. Keine Ahnung, aber es war wirklich wild und auf einmal wurde ich halt dann wirklich von 100 Menschen belagert. Also es war wirklich gerade das Osterwochenende, all die Superreichen waren da und auf einmal war ich im Blitzlichtgewitter. Die Leute haben sich hingestellt, Fotos mit mir gemacht und ich sah natürlich aus wie ein Schiffsbrüchiger nach 130 Tagen. Hab da Hände geschüttelt und Fotos gemacht und gelächelt und habe mich halt eigentlich nur gefragt, was ist eigentlich in der Zwischenzeit in der Welt passiert, in der ich abgeschnitten vom Kontakt zu allen war. Und ja, es ist ein total skurriler Empfang gewesen, den man, glaube ich, sich auch so nicht ausdenken kann. Und es ist auf jeden Fall, ja.
Hast du die Rechte an deiner Geschichte verkauft?
Nicht auf der Insel.
Die müssen doch einen Film daraus machen. Aber du hast es gerade, wie war das denn so nach dieser langen Zeit dann wieder so zu erfahren, was in der Welt in der Zwischenzeit passiert ist? Denn die Welt dreht sich weiter und es sind natürlich sehr viele verrückte Dinge passiert, die du bis dahin nicht mitbekommen hast. Kannst du da vielleicht auch ein Beispiel nennen?
Naja, ich kann dir ein Beispiel nennen. Also, das waren die ersten Worte, die mir gesagt wurden, als ich gefragt habe, was ist überhaupt passiert. Das war auch auf dieser Insel. Ich muss auch dazu sagen, das waren so ein paar, wahrscheinlich eher die Teenager, Töchter, Söhne der Superreichen, die mir dann eine passende Antwort gegeben haben, was ist in der Zwischenzeit passiert. Nummer eins, die Kardashians haben eine neue TV-Show, ganz wichtig. Nummer zwei, Will Smith hat irgendwem irgendeine Backpfeife gegeben, womit ich überhaupt nichts anfangen konnte. Und Nummer drei, ja, in Europa, da ist irgendein Krieg. Irgendwas mit einem Krieg.
Ja,
ich dachte, was? Das ist erstens, wie kann das an Nummer drei sein? Und könnt ihr mir mal bitte ein paar Details geben? Das ist komplett an mir vorbeigezogen. Ich war auf dem Ozean, habe überhaupt nichts mitbekommen und habe dann danach angefangen, mich wieder so ein bisschen zu resozialisieren in der Welt.
Also das ist doch der größte Schock, oder? Wenn du so lange auf dem Ozean unterwegs bist und dann irgendwie erfährst, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist und da jetzt einfach ein Krieg nicht weit weg von der Heimat ausgebrochen ist und du das alles nicht mitbekommen hast.
Ja, absolut. Also ich habe mich halt auch wirklich gefühlt, als hätte ich Zeit auf dem Mond verbracht. Also das ist ja was. Also ich bin auch froh, dass ich es auf dem Ozean nicht gewusst habe. Es gab auch zu der Zeit, als ich noch Nachrichten bekommen habe, es gab einen abgesprochenen Filter für meine Familie, für mein Team an Informationen, die ich haben wollte und die ich nicht haben wollte. Die Informationen, die ich haben wollte, waren Informationen, die nicht meine Sicherheit auf See gefährden. Ich weiß nicht, ob die Information eines Krieges meine Sicherheit auf See gefährdet hätte, aber es hätte bestimmt mein Mindset oder auch meine Gedanken beeinflusst. So gesehen war auch klar, wenn irgendwas Schlimmes mit der Familie oder gesundheitlich oder so passieren sollte, wenn ich auf dem Ozean bin, bitte erst danach sagen. Also nicht, weil mich das nicht interessiert, sondern weil das natürlich, das Mindset ist alles, was du da draußen hast. Das war ja auch einer der Gründe, warum ich die Expedition machen wollte, weil ich selber Sport- und Performance-Psychologie studiere. Mich interessiert alles, was mit High-Performance-Mindsets zu tun hat. Ich wollte diese Erfahrung auch am eigenen Leib machen. Aber gewisse Nachrichten können einen natürlich in eine negative Gedankenspirale bringen, die dann auch dazu führen kann, dass man auf See die falschen Entscheidungen trifft. Vor allem, wenn man ganz alleine ist und keinen Kontakt zu Menschen in einer langen Zeit hatte. So gesehen war ich froh, diese Informationen nicht auf See erhalten zu haben. Ja.
Du bist dann am nächsten Tag bist du in den USA tatsächlich halt angekommen. Was ist denn, also das ist ja wirklich emotional, ist das ja eine wirklich richtige Achterbahn, diese ganze Reise und jetzt zum Schluss kommen diese Emotionen natürlich in sehr, sehr kurzen Abständen. Einerseits hast du jetzt gerade diesen Kontakt zu diesen außergewöhnlichen Menschen oder zu dieser außergewöhnlichen Gruppe an Menschen gehabt und andererseits bist du am nächsten Tag dann halt auch wirklich in den USA angekommen. Das, was halt alle gesagt haben, nicht machbar ist. Du bist angekommen, du hast die USA betreten. Was ist das für ein Gefühl gewesen?
Erstmal sehr schwer zu glauben. Sehr, sehr, sehr schwer zu glauben, weil du siehst ja jeden Tag nur blau. Sprich, du hast 100 Tage immer den Horizont gesehen. Der Horizont war ja auch immer gleich weit weg. Sprich, irgendwann ist es da draußen wirklich schwer, so merkwürdig das klingen mag, irgendwann fragst du dich halt wirklich, kommt da irgendwann überhaupt nochmal Land? Weil das ist ja jetzt mein Leben. Mein Leben ist jetzt hier zu rudern und es bringt mir nichts, nach dem Horizont zu schauen, weil der ist jeden Tag blau, der ist jeden Tag gleich. So gesehen, auf einmal auf der Karte zu sehen, es sind nur noch 3 Seemeilen, auf einmal siehst du das Land, auf einmal riechst du das Land. Also ich bin ja in der Nähe von Miami vorbeigerudert, also nördlich von Fort Lauderdale rausgekommen, in auch einer wunderschönen Gegend. Und diese Area, diese Metropolitan Area Miami, strahlt einfach so viel Licht ab, dass die gesamte Nacht, in der ich durch diese Strömung gerudert bin, es war wie Tag. Sowas, also ich war es nicht mehr gewohnt. Für mich waren die Nächte des Atlantiks dunkel schwarz. Und auf einmal war die Nacht, ich brauchte nicht mehr mein Navigationslicht anzumachen. Dann habe ich diesen Golfstrom passiert, vor dem ich eine Menge Respekt hatte, weil das auch alleine halt vorher noch niemand passiert hatte. So, es hat geklappt. Auf einmal sehe ich, bin nur noch 3 Meilen von der Küste entfernt. Und dann war es halt so, verdammt, so, ich komme jetzt an. Ich habe mich wirklich auf dem Deck umgeschaut, als müssten da irgendwo meine Emotionen rumliegen, weil ich wusste es nicht. Also mein Leben war jetzt, den Ozean zu rudern, jeden Tag dieselben Sachen zu machen. Und jetzt auf einmal hast du dein Ziel erreicht und du weißt für einen Moment nicht, wie du dich fühlen sollst. Bist du jetzt außer dir vor Freude, weil du das unmögliche Ziel wirklich erreicht hast? Oder bist du tatsächlich sogar traurig, weil du dich in dieses neue Leben, dieses Abenteuer in gewisser Weise in den Ozean auch ein bisschen ein Stück weit verliebt hast, so komisch das klingt? Und ich glaube, bei mir war es beides. Es war einfach so, ich bin gerade überhaupt nicht bereit anzukommen, aber ich komme jetzt an, unfassbar. Und bin dann ja an durch ein Inlet in den Intracoastal Waterway gerudert. Hillsborough Beach heißt das in Florida. Und bin zu einem Polizeiboot gerudert, habe gesagt, hey, ich bin gerade über den Ozean gerudert. Darf ich hier irgendwo anlegen? Ich muss mich vielleicht noch um ein Visum kümmern und weiß nicht, wie das läuft. Da lief dann gerade die Osterparade mit Booten. Die haben da laut Musik gemacht. Dem Sheriff war es total egal. Er hat gesagt, ja, Anker einfach irgendwo. Aber schau mal hinten, da stehen 2 Leute, die dir zujubeln. Ich dachte, das kann nicht sein, weil alle haben gejubelt. Alle haben da Drinks in den Händen gehabt, Musik gehört. Und ich dachte, der vertut sich, weil ja auch niemand wusste, wo ich war, weil ich ja keinen Kontakt mehr zum Festland hatte.
Ja.
Und das waren meine Eltern einfach. Die stehen da auf dem Pier, winken mir zu. Und tatsächlich hat meine Familie über mein Team eine Möglichkeit gefunden, mich weiterhin auf dem Ozean zu tracken, als ich selber keine Signale mehr senden konnte. Und die haben mich dann da in Empfang genommen. Und in dem Moment war es dann so, ja, also ich bin natürlich traurig, den Ozean hinter mir zu lassen, aber es ist einfach nur noch Freude da. Wir liegen uns wieder in den Armen. Ich bin angekommen und in dem Moment war es mir erstmal klar, was ich da eigentlich geschafft habe.
Ja.
Und es war einer der schönsten Momente, die man sich vorstellen kann.
Ja, sehr, sehr, sehr emotional bestimmt.
Ja, absolut.
Ja, mega. Du bist dann wahrscheinlich eine Zeit lang mit denen geblieben, aber du musst ja noch nach Pittsburgh.
Ja, tatsächlich, in der Tat. Das hatten wir eben so ein kleines bisschen angeschnitten. Ich bin angekommen und die Frage war erstmal so, bin ich jetzt in bestechender Form, bin ich in katastrophaler Form? Die Frage hat sich dann relativ schnell erklärt. Das lag daran, dass ich natürlich monatelang keinen Bakterien ausgesetzt war und mir dann innerhalb von einem Tag oder ein paar Tagen direkt erstmal Covid eingefangen habe. Da war ich natürlich dann erstmal wieder in Isolation. Aber die Isolation war ich ja im Endeffekt dann gewöhnt. Es war ganz gut, um erstmal auf diese Millionen Anfragen von Freunden, Medien, allen möglichen Sachen in Ruhe zu antworten, um mich da nicht zu überfordern. Dann, als ich dann wieder fit war, habe ich auch relativ schnell in Florida, ich habe ein paar Vorträge gehalten, ein paar Sponsoren wirklich schnell gefunden. Ich weiß nicht, ob du auch die Erfahrung aus den USA hast, dass gerade bei so Sachen Live Your Dream die Amerikaner direkt an Bord sind und auch dann großartig als Sponsoren einspringen. Das habe ich da auch erlebt. Hatte dann ein paar Wochen später ein Bike in der Hand. Ein wunderschönes, kein Gravelbike, schon ein Roadbike, aber auf Long-Distance-Touren ausgelegt, also sogar mit Titanrahmen, mit dem ganzen Setup. Und saß dann wieder im Sattel und hab's einfach genossen. Also ich habe dann gemerkt, so diese ganzen Stunden rudern lassen das Fahrradfahren relativ easy und entspannt wieder sein. Ich hab's einfach genossen, da den A1A, das ist dieser Coastal Highway in Florida, einmal hochzufahren, dann durch die Appalachen, wirklich durch auch Teile von West Virginia, die ja auch wirklich nicht erschlossen, nicht touristisch sind, was mir natürlich ein Riesenkontrast war, diese absolute Armut in West Virginia zu dieser Milliardärsinsel in den Bahamas. Mhm. Und hab's nach 171 Tagen purer Reise von Paris bis nach Pittsburgh geschafft und bin in der alten Stahlarbeiterstadt angekommen, die quasi die Brücke geschlagen hat, die ich schlagen wollte.
Das ist, also ich applaudiere dir, weil es ist einfach so unglaublich, so wirklich unglaublich, dass du das halt aus reiner Muskelkraft mit null Emissionen geschafft hast, diese Reise zu absolvieren mit diesen vielen Hindernissen. Also das ist ja unglaublich, mit was für ein, was für, du hast ja allem getrotzt. Also jetzt dürfen wir nach diesen 90 Minuten, 100 Minuten, die wir jetzt sprechen, nicht vergessen, wo wir gestartet sind, und zwar bei der Diagnose Blasenkrebs. Das ist halt eben das Verrückte, dass man, das vergisst man nach dieser langen Zeit, die wir jetzt hier gesprochen haben, halt eben, dass du allem getrotzt hast und es geschafft hast und allen gezeigt hast, dass wo ein Wille, ein Weg, und das Ganze halt auch noch wirklich aus eigener Überzeugungen und eigener Muskelkraft. Und deswegen Chapeau an dich deine Kraft. Was ist jetzt, du hast jetzt dieses Buch herausgebracht, nochmals, unglaublich gutes Buch. Ich lese viele Bücher und entsprechend weiß ich wirklich zu schätzen, wenn ein Buch wirklich gut ist. Und ich hoffe, dass ganz viele das jetzt kaufen werden und nochmal lesen werden, weil auch wenn wir sehr ausführlich über deine Geschichte gesprochen haben, haben wir es halt eben dann doch am Ende nicht. Und es gibt sehr, sehr viele Geschichten, die nicht erzählt worden sind, die halt nur in diesen Seiten halt zu finden sind. Wie geht das jetzt für dich weiter? Was ist jetzt so? Du hast ganz kurz gesagt, auf der Insel hast du die Filmrechte nicht verkauft. Das heißt, du hast sie auf jeden Fall verkauft. Kommt jetzt ein Film über dich und deine Geschichte?
Ja, erstmal hast du natürlich vollkommen recht. Also das Schöne ist und auch was mich so glücklich macht an der ganzen Reise, wir können hier sitzen, 2 Stunden erzählen und ich habe das Gefühl, wir haben halt noch nicht mal ein Viertel der Geschichten erzählt, die wirklich passiert sind. Deshalb ist das Buch dann auch satte 311 Seiten dick geworden mit einem 35-seitigen Bildteil noch dazu, dass man sich das alles ein bisschen besser vorstellen kann. Das war natürlich ein wunderbares Projekt, das wirklich auch für mich selber einfach so die Geschichte runtergeschrieben zu haben. Ich denke mal, wenn man da mal zurück an die Diagnose denkt, wenn du das damals dem Julian im Regionalexpress in die Hand gedrückt hättest, ja, wahrscheinlich dich für verrückt erklärt, gesagt, wie? Also, dass das wirklich so passiert ist, bin ich natürlich unfassbar dankbar auch dafür, dass ich das überhaupt erleben durfte. Und gleichzeitig muss ich sagen, diese Reise hat natürlich alle meine Vorstellungen übertroffen. Wenn man mal daran zurückdenkt, wie wunderschön die Fahrradreise mit Jonathan war, bis runter in die Algarve, was einfach für eine Fülle an unfassbaren Erlebnissen und Abenteuern ich dann auf dem Ozean erleben durfte. Nordamerika, da haben wir ja sogar noch eine ganze weitere Reise, die wir überhaupt nicht besprechen konnten mit super Erlebnissen. Ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, dass diese Art des Reisens einfach mich erfüllt, mein Leben bereichert hat und ich natürlich auch jetzt schon sagen kann, dass das nicht die letzte selbst angetriebene emissionsfreie Reise über Kontinente und Ozeane gewesen sein wird für mich. Und da wird es in Zukunft mit Sicherheit auch nochmal eine Möglichkeit geben, da zusammen einzutauchen und weitere tolle Reisegeschichten für diese Outdoor- und Off-the-Path-Community zu erzählen.
Mega, mega. Ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich auf das nächste Projekt, weil ich hoffe, du bist dann wieder zu Gast und ich darf wieder ein geniales Buch lesen und verschlingen und dich darüber im Detail ausfragen, wie ich es jetzt in den letzten fast 2 Stunden gemacht habe. Julian, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich danke dir vielmals für deinen Mut und dass du das heute mit uns geteilt hast. Alles, alles Gute, mein Lieber.
Vielen, vielen lieben Dank, Sebastian, und auch danke an dich, dass du Reisenden wie uns die Plattform gibst. Und ich hoffe natürlich, dass es der Community gut gefällt.
Also genau aus dem Grund habe ich das vor vielen Jahren gegründet und ich freue mich sehr, dass ich heute dir die Plattform geben konnte.
Dankeschön.
Bis bald. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Und das war's auch schon wieder für diese Off the Path Podcast Folge. Ich danke dir vielmals, dass du zugehört hast und vielen Dank an Julen, dass er sich die Zeit genommen hat für 2 lange Folgen hier im Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hol dir gerne sein Buch. Du findest es in den Shownotes verlinkt. Und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du eine Bewertung für den Podcast hinterlässt. Gerne auf Apple Podcasts oder auf Spotify oder jeder anderen Podcast-Plattform deiner Wahl. Es hilft mir sehr. Jedes Abo und jede Bewertung hilft mir, weitere tolle Gäste hier in den Podcast einzuladen und dir ihre Geschichten näher zu bringen. Also wenn du 2 Minuten Zeit hast, würde es mich sehr freuen, wenn du das einmal erledigen könntest. Ansonsten hören wir uns gerne nächste Woche Dienstag wieder hier im Podcast, dann geht's spannend weiter. Oder wenn du bis dahin nicht warten kannst und schon alle Podcast-Folgen hier gehört hast, dann lade ich dich ein, einmal in den Off the Path Daily Podcast einzuschalten. Denn dort lade ich jeden Werktag, montags bis freitags, eine kurze Folge über unsere Welt hoch. Egal für was du dich entscheidest, ich wünsche dir alles Gute und bis bald.